Rabe.
Einfach gutes Radio.
Meilensteine. 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 Festival Radio Musikdorf Ehren.
Hey Josheva, how do you do?
How do you do? Du hörst das Festivalradio Musikdorf Erne.
In dieser Sendereihe zum 50. Jubiläum vom Festival Musikdorf Erne erzählen wir Geschichten aus dem Walliser Bergdorf Erne. Wir reden mit Menschen, die das Festival in den letzten 50 Jahren geprägt haben. Und wir geben dir eine Vorschau auf das Programm vom Jubiläumssommer. Mein Name ist Jonathan Inniger.
Und ich bin Josheva Zbinden. Chiaroscuro, das ist ein zusammengesetzter Begriff aus dem Italienischen und heisst wörtlich übersetzt «hell-dunkel». Es ist ursprünglich der Name von einer Maltechnik, die Licht und Schatten verbindet und so einem Gemälde eine dreidimensionale Wirkung gibt. Bekannte Künstler, die mit dem Chiaroscuro-Effekt geschaffen haben, sind der Leonardo da Vinci, der Caravaggio oder Rembrandt. Für Musik, vor allem Barockmusik, wird die Metapher vom Hell-Dunkel auch gebraucht.
Chiaroscuro ist auch der Name eines Streichquartetts, das im Sommer am Festival Musikdorf Erne spielen kann. Die vier MusikerInnen reisen aus ganz Europa an. Von Spanien, London, von Berlin und aus Schweden.
We all do different things outside the quartet, but coming back always feels special to us. We might have travelled very far on the day, but when we unite, it sounds a bit cheesy, but when we unite, it does feel like home.
Das ist die schwedische Bratschistin Emily Hörnlund. Sie ist Bratschistin vom Chiaroscuro-Quartett. Und neben ihr spielen die Gigerin Alina Ibrahimova, der Giger Pablo Hernan und die Cellistin Claire Thirion in diesem Quartett. Die Interview-Ausschnitte vom Chiaroscuro-Quartett, die wir in dieser Sendung werden hören werden, sind Ausschnitte aus zwei verschiedenen kurzen Dokus, die im Rahmen von CD-Aufnahmen entstanden sind. Die Musiker erzählen unter anderem in diesen Dokus, was das Spezielle an ihren Instrumenten und Bögen ist und wie sich das auf die Musik auswirkt.
Das Chiaroscuro-Quartett arbeitet mit historischer Aufführungspraxis.
Historische Aufführungspraxis ist ein bisschen so, als würde man ein Gewand, ein Kleid auseinandernähen und wieder zusammen machen, aber ein bisschen anders. Und Artikulation, Dynamik spielen dabei eine sehr große Rolle. Und Tempi, das sind so die verschiedenen Indikatoren, an denen man merkt, aha, da hat jemand versucht, etwas historisch neu zu nähen.
Das ist Christina Urciugia, Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Bern. Ihr Schwerpunkt ist die historische Musikwissenschaft und sie forscht unter anderem zur historischen Aufführungspraxis. Was das überhaupt ist und warum die historische Aufführungspraxis heutzutage eine wichtige Rolle für BerufsmusikerInnen wie das Chiaroscuro-Quartett spielt, das erfahren wir in der heutigen Sendung.
Im zweiten Teil schauen wir uns auch noch Streichquartett von Haydn und von Mozart an. Ein kleiner Ausschnitt von einem Streichquartett von Joseph Haydn haben wir gerade gehört. Es war der erste Satz aus dem Streichquartett Opus 33, Nummer 5.
Und ganz am Schluss erfahren wir, was es auf sich hat mit dem «How do you do?»
Meilensteine.
Heute geht es um das Chiaroscuro-Quartett. Das ist ein Streichquartett, das Musik aus dem 18. Jahrhundert spielt. Und zwar auf eine möglichst authentische Art und Weise. Sie versuchen, Musik für Streichquartett auch so zu spielen, wie sich Komponisten wie der Haydn und Mozart etwa vorgestellt haben. Mit Instrumenten aus dieser Zeit. Also Geige, Bratsche und Cello, die haben alle Saiten aus Darm statt aus Stahl. Und sie spielen mit einem sogenannten klassischen Bogen, der leichter ist als moderne Bögen. Das ist die Grundausstattung, die man braucht für historisch informierte Aufführungspraxis.
Ein anderer Begriff, den man aber fast öfter hört, ist die historische Aufführungspraxis. Christina Urciugia ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Bern. Ich habe sie auf ein Interview getroffen und gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen historischer Aufführungspraxis und historisch informierter Aufführungspraxis.
Historische Aufführungspraxis ist diesen Begriff benutzt man nicht mehr. Das ist ein veralteter Begriff, der so bis in die 90er Jahre benutzt wurde. Heute spricht man von historisch informierter Aufführungspraxis. Warum? Woher kommt diese Begriffsverschiebung? Historische Aufführungspraxis suggeriert, dass man so spielt wie in der Vergangenheit. Das ist so, wir haben die Fantasie einer Zeitmaschine und wir hören genau das Gleiche wie Mozart oder wie auch immer. Historisch informierte Aufführungspraxis sagt dagegen, wir versuchen Elemente der geschichtlichen Form des Spielens aufzugreifen, aber möchten damit nicht suggerieren, dass es tatsächlich so geklungen hat.
Mittlerweile ist es der Standard, dass Berufsmusikerinnen und Musiker Musik aus vergangenen Zeiten so spielen, wie die Musik damals gespielt wurde, oder sich mindestens damit auseinandersetzen. Die historisch informierte Aufführungspraxis ist eher etwas Neues. Christina Urciugia erklärt, seit wann sie als Standard gilt in der professionellen Musikwelt.
Das ist nicht zu lange her. Also ich würde sagen Jahrtausendwende, so um die 2000er. Davor war das etwas für Spezialisten. Also es gab einige Musiker, die haben konventionell gespielt, also einfach die Tradition, die ja, interpretatorischen Nuancen und Traditionen, die ununterbrochen aus dem 19. Jahrhundert erwachsen waren, benutzt. Und es gab ein paar Spinner, die haben dann Experimente gemacht mit alten Instrumenten, mit alten Quellen etc.
Auch die Instrumente, also zum Beispiel Cembalo statt Klavier oder Geige mit Darmsaite statt mit Stahlsaite. Bei der Geige ist es ja eigentlich ungenau, wenn man sagt alte Instrumente, weil ganz viele Geige sind sowieso mega alt. Was eigentlich gemeint ist, wenn man sagt, alte Instrumente in diesem Kontext, das ist eben das Setup und das Zubehör. Also eben die Saiten aus Schafsdarm oder alte Bögen. Aber wie ist denn die ältere Musik aufgeführt worden, bevor die historisch informierte Aufführungspraxis zum Standard ist worden?
Das habe ich Christina Urciugia auch gefragt.
Sie haben sich nicht mit alten Instrumenten beschäftigt, also sie haben Bach auf dem Klavier gespielt. Glenn Gould wäre zum Beispiel ein ganz klarer Fall von Extraklasse-Musiker, der sich wirklich nicht darum geschert hat. Es war ihm völlig wurscht. Der hat sich dem verweigert quasi. Und sie haben zum Beispiel nicht Editionen, Urtexteditionen bedient. Also sie haben sich nicht mit den originalen Schreibweisen auseinandergesetzt. Sie haben auch zum Beispiel den modernen Kammerton benutzt und nicht etwas tiefere.
Christina Urciugia meint, man wisse heutzutage, dass es früher unterschiedliche Kammertöne gegeben hat und dass die tiefer gewesen sind als der Kammerton, der heute Standard ist. Jonathan, was ist das, ein Kammerton?
Der Kammerton, das ist also ein Referenzton, der die Stimmung für ein Ensemble oder für ein Orchester vorgibt. Man macht die Stimmung am eingestrichenen A fest. Das ist ein Ton, der ein bisschen oberhalb der Mitte des Klavier liegt. Und heutzutage stimmt man das A meistens auf 442 Hertz. Je mehr Hertz, desto höher ist der Ton. In Haydns Zeit war der Kammerton deutlich tiefer, also etwa 430 Hertz. Und das ist auch die Stimmung, die das Chiaroscuro-Quartett für die Musik braucht. Die Cellistin Claire Thirion erklärt:
We play in a different pitch. We play in 430, which means that the pitch is a little bit lower. It really helps for the sound, for the resonance of the chords. At the same time, we use gut strings, classical bows, and I don't use a spike for the cello. So everything together helps us to be closer to which kind of sound and articulation we want to make.
Andere Instrumente, eine andere Stimmung und möglichst von den originalen Noten spielen. Der Aufwand scheint recht gross, um so eine historisch informierte Aufführungspraxis umzusetzen. Ich habe die Musikwissenschaftlerin Christina Urciugia gefragt, was denn der Gewinn von diesem Aufwand ist.
Der Gewinn ist eine Bewusstseinswerdung. Also die Musiker müssen bewusst sich damit auseinandersetzen, wie mache ich das. Sie müssen sich mit Quellen auseinandersetzen. Und als in den 70er Jahren mit Harnoncourt, die historisch informierte Aufführungspraxis, salonfähig geworden ist und erfolgreich wurde, war es vor allem so etwas wie Hearwashing. Also man hat alte Hörgewohnheiten revidiert. Auf einmal hörte man Vivaldi mit ganz anderen Artikulationen oder Händel klang anders. Es war alles entschlackter, der Klang war kristalliner, etwas transparenter. Also es war ein bisschen so wie Fett abnehmen von dieser älteren Musik. Und das war ein Aha-Effekt. Wie historisch das tatsächlich war, das bleibe dahingestellt.
Die historisch informierte Aufführungspraxis ermöglicht, die ältere Musik ganz neu zu spielen, neu zu hören und zu verstehen. Christina Urciugia erklärt aber auch die wichtigste Kritik an der historischen Aufführungspraxis, nämlich, dass man ja gar nicht weiss, wie die Musik früher tatsächlich gespielt worden ist.
Also der Hauptargument ist, dass es nicht möglich ist, den historischen Klang zu rekonstruieren. Der ist weg. Und das Zweite ist, unsere Ohren sind natürlich keine historischen Ohren. Ich habe nicht die gleichen Hörgewohnheiten wie eine Person im 16. Jahrhundert. So dass selbst wenn ich das höre wie im 16. Jahrhundert, werde ich es anders werten. Und dann gibt es noch ein Argument. Also wir wissen zum Beispiel von der Uraufführung der 5. Symphonie von Beethoven und von anderen Kritiken von Uraufführungen von bedeutenden Werken, dass es teilweise ganz furchtbar geklungen hat. Und wir projizieren unsere ästhetischen Vorstellungen in die Art und Weise, wie das sein soll. Und das ist natürlich eine Täuschung. Also wir versuchen, etwas zu rekonstruieren, das eigentlich eine Konstruktion ist, dessen, was wir uns vorstellen, wie es sein sollte. Das sind die Hauptargumente dagegen. Dass es nicht authentisch ist, so würde ich das zusammenfassen.
Bei historisch informierter Aufführungspraxis geht es aber nicht nur um Authentizität, sondern es gibt auch ganz praktische Gründe, in diesem Stil zu spielen. Der Pablo Hernán vom Chiaroscuro Quartett erklärt, wie die alten Instrumente und Bögen ihnen helfen, die Musik von Mozart auf eine andere, leichtere Art zu spielen.
Well, the approach we are giving to the pieces is also helped by the instruments and the bows we are using, because in Mozart we are using a classical bow, which is lighter and give us more freedom and small articulation and fresh melodies that it come across like in an easier way.
Für das Chiaroscuro Quartett bedeutet die historische Aufführungspraxis also mehr Freiheit in der Artikulation und der Gestaltung der Melodien.
Mittlerweile haben sich viele Aspekte dieser Praxis durchgesetzt. Die Musikwissenschaftlerin Christina Urciugia meint, die historisch informierte Aufführungspraxis sei unterdessen weit verbreitet und anerkannt.
Für Musik vor 1800 ist sie mittlerweile die Standardform des Spielens. Also heute würde kein Berufsmusiker, der sich spezialisiert hat auf Musik vor 1800, nicht in irgendeiner Form sich mit historisch informierter Aufführungspraxis auseinandersetzen. Das gelte als nicht mehr professionell.
Auch das Chiaroscuro Quartett, das Musik aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert spielt, hat sich in historisch informierter Aufführungspraxis spezialisiert. Sie haben sich während dem Studium in London lernen können. Dort haben sie zwar moderne Instrumente studiert, sie sind aber auch zuerst mal mit den alten Instrumenten in Kontakt gekommen. Alina Ibrahimova vom Quartett erzählt.
We first got together as a quartet in London at the Royal College of Music, and it was quite a new thing for us to play on classical instruments. It was something that was so new to us to hear the sound used in this in Mozart and Haydn and Beethoven, because it's something that you don't hear so much.
Mozart, Haydn und Beethoven, das sind Komponisten, die vor über 200 Jahren gelebt und komponiert haben. Ihre Musik wird seit 200 Jahren immer wieder gespielt und gehört. Und sie gehört auch zum Repertoire vom Chiaroscuro Quartett. Die Musik von Josef Haydn, die sie dieses Jahr auch am Festival Musikdorf Erne werden spielen, gefällt ihnen besonders gut, wie die Geigerin Alina Ibrahimova sagt.
We've been playing this Haydn for the last year or more and exploring more and more new things in it. In the beginning, it's always difficult. Haydn's not an easy composer to sight read or to immediately know what to do with. But all the quartets, all the movements have completely different characters about them. They're in completely different worlds. And it's amazing how much variety he can bring to works that are in the same instrumentation. He was really the master for that.
Es sei nicht einfach, Haydn einfach so spontan zu spielen. Und das ist eigentlich paradox, weil gerade am Haydn seine Kompositionen lassen den SpielerInnen recht viele Freiheiten. Der Haydn hat nämlich wenig Spielanweisungen in die Noten geschrieben. Die Freiheiten haben natürlich alle vier MusikerInnen im Quartett und darum müssen sie immer gut aufeinander hören und aufeinander reagieren. Weil die anderen können ja auch ihre Stimme so spielen, wie sie gerade wollen.
Der Pablo Hernán spielt die zweite Geige im Quartett und ich glaube, er meint auch das, wenn er sagt:
It's very interesting to really try to capture this conversational quality of the music making of, especially in these quartets.
Ihm gefällt der dialogische Charakter und die Herausforderung, das beim Spielen im Quartett auch umzusetzen. Alina Ibrahimova meint, dass es noch viel zu wenig Streichquartette gibt, die historisch informiert spielen.
We still don't really have enough recordings of all the Haydn quartets, for example, on period instruments. And to me that seems so foreign and strange. I really hope that more people will do what we do.
Alina hofft, dass in Zukunft noch mehr Ensembles die Quartette vom Haydn auf historische Instrumente aufführen und auch aufnehmen.
Rabe.
Du hörst Radio Rabe mit dem Festivalradio Musikdorf Erne. Wir haben jetzt viel gehört von der historisch informierten Aufführungspraxis und vom Chiaroscuro-Quartett. Da ist ein Streichquartett, das in diesem Sommer ein ganzes Wochenende im Musikdorf Erne ist und dort 7 Konzerte spielt. Jonathan, meinst du nicht, wir sollten jetzt auch noch ein bisschen Musik hören?
Ja, das ist ein super Vorschlag. Das Streichquartett hat ja mit den Komponisten Haydn und Mozart und Beethoven angefangen. Die haben dann auch alle in Wien und Umgebung gelebt und haben sich auch gut gekannt. Man erzählt sich sogar, der Haydn und der Mozart haben zusammen mit 2 weiteren Komponisten Streichquartett gespielt. Und im Programm des Chiaroscuro-Quartett gibt es auch 2 Stücke, wo man sehr gut sieht, dass der Mozart und der Haydn ihre Musik gegenseitig sehr gut kennt. Das hier hat der Haydn 1782 veröffentlicht. Und etwas ganz Ähnliches hat der Mozart 3 Jahre später publiziert.
Die sind ja mega ähnlich. Hat Mozart beim Haydn abgeschaut?
Der Mozart hat dem Haydn seine Streichquartette ganz genau studiert. Ich denke nicht, um sie zu kopieren, sondern um zu schauen, was gerade so angesagt war auf dem Gebiet des Streichquartetts. Und am Haydn seine Quartette waren wirklich gerade so richtig angesagt dann.
Man munkelt sogar, er habe ein Streichquartett erfunden. Jedenfalls sind seine Quartette schon dann sehr berühmt gewesen.
Und weil der Mozart ja eine Generation jünger ist als der Haydn, hat er natürlich auch ein bisschen zu ihm aufgeschaut und hat versucht, ihn mit seinen Quartetten noch zu übertreffen. Er hat übrigens das Quartett auch am Haydn gewidmet und wie wir gerade gehört haben, hat er das Stück hier nach einem Modell vom Haydn geschrieben. Beide Stücke sind sogenannte Variationssets. Also es gibt zuerst ein musikalisches Thema und dann kommen ganz viele Variationen von diesem Thema. Beim Haydn ist das Thema in Dur und es ist leichtfüßig und fröhlich. Bei Mozart aber ist es eigentlich das gleiche Thema, aber in Moll und es ist eher melancholisch oder sehnsüchtig. In diesem Fall hier wären also Haydn Chiaro und Mozart Scuro, hell und dunkel. Aber auch innerhalb der Stücke gibt es oft viel Abwechslung zwischen hellen und dunklen Teilen.
Apropos helle Melodien. Wir sind unseren ZuhörerInnen noch eine Erklärung schuldig.
Aha, was für eine?
Ja, was es mit dem «How do you do» auf sich hat.
Ah ja, stimmt. Also das Strichquartett, das wir am Anfang haben gespielt, hat den Übernamen «How do you do». Und zwar, weil eben der erste Melodieschnipsel so tönt, als würde jemand sagen «How do you do?». Und wie in diesem Musikstück fängt man ja meistens auch ein Gespräch auf Englisch mit «How do you do?» an. Aber hat der Haydn selber das Stück so genannt?
Nein, oder man wüsste jedenfalls nichts davon. Man weiss nicht, wer das den Titel das erste Mal gebraucht hat, aber wer auch immer das war, die Person hat es recht gut beobachtet. Das Stück fängt an mit einem musikalischen «How do you do?» und es hört auf mit zwei «How do you do?», «How do you do?».
Und vielleicht hat sich hier jemand auch ein bisschen lustig gemacht über das ständige «How do you do?», wo man in den förmlichen Interaktionen mit englischen Adligen damals sicher ständig hat gehört. Also hören wir doch zum Abschluss von dieser Sendung noch ein bisschen aus dem Stück vom Haydn.
Thank you.
Somit sind wir schon fast am Ende angekommen von der heutigen Sendung. Das Chiaroscuro-Quartett spielt am 30. Juni und am 1. und 2. Juli insgesamt 7 Konzerte am Festival Musikdorf Erne. Den Podcast zum Nachhören von der heutigen Sendung oder auch zum Teilen findest du auf unserer Webseite rabe.ch. Weitere Infos rund ums Festival Musikdorf Erne gibt es direkt auf musikdorf.ch. Auf diesen zwei Plattformen findest du auch alle bisherigen Sendungen vom Festivalradio Musikdorf Erne zum Nachhören. Wir freuen uns über euer Feedback zu unseren Sendungen. Was gefällt dir und was findest du nicht so toll? Sollte es auf Radio Rabe mehr solche Sendungen zu klassischer Musik geben? Schreib uns doch ein Mail an studio@rabe.ch.
Nächsten Freitag um 11:30 geht es weiter mit der nächsten Episode zum 50. Jubiläum von Musikdorf Erne. Die Sendereihe ist eine Zusammenarbeit von mir, Jonathan Inniger.
Und ich bin Tja Scheba zu finden. How do you do?
How do you do?
Meilensteine. Das Festival Radio Musikdorf Erne ist eine Medienpartnerschaft von Rabe mit dem Musikdorf Erne und wird unterstützt von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und von Swiss Perform.
Meilensteine, Meilensteine, Meilensteine. Festival Radio Musikdorf Erne.
Rabe. Einfach gutes Radio.